Ich will vorweg einmal fragen, ob Sie mich gut verstehen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es heute geht. Gibt es irgendwo eine Ecke, wo es schwierig ist? Dann melden Sie sich. Es geht. Gut, wunderbar. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für den Sonntag heute hören wir auf Worte aus Lukas 17. Da sagt Jesus zu seinen Freunden, zu seinen Nachfolgern, seinen Jüngern: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns jetzt. Wir ahnen, dass es uns herausfordert und wir bitten dich, dass wir, wie wir es eben auch im Lied gesungen haben, dass wir Ohren haben, die hören, was du uns sagen willst. Amen. Ihr Lieben, ihr seid unnütze Knechte. Wenn das jemand so im normalen Alltag außerhalb dieses geschützten Rahmens Gottesdienstes hier auf der Höhe zu Ihnen sagen würde, ich fürchte, die meisten von Ihnen würden sich innerlich abwenden, auf dem Absatz kehrt machen und die Hänselshöhe nie wieder betreten. Mitarbeiter müssen gelobt werden, Mitarbeiter muss man pflegen, gerade dann, wenn die Fachkräfte knapp werden, dann müssen bezahlte wie unbezahlte Kräfte sorgsam gehütet werden. Aber man darf sie doch nicht auf eine solche Weise beschimpfen. Nun stammt diese Formulierung ja nicht von irgendwem, sondern von Jesus. Dann sind wir vielleicht mit dem Weglaufen etwas langsamer, aber irritiert, finde ich, sind wir trotzdem. Unnütze Knechte sollen wir sein. Jesus, das kannst du nun wirklich so nicht sagen. Die Sache wird noch schlimmer, wenn wir uns den griechischen O-Ton dazu nehmen. Was Luther hier etwas vornehm mit Knechte übersetzt, heißt im Original Douloi und das sind schlicht Sklaven. Sklaven sollen wir sein? Das ist nun wirklich für unsere modernen Ohren das Allerletzte. Wir sind freiheitsliebende Zeitgenossen und wir werden uns um nichts in der Welt zu Sklaven machen lassen. Selbst wenn es der Papst, der EKD-Ratsvorsitzende oder der Direktor des DGD von uns erwarten würde, suchen sich einen aus, wir würden sagen, du kannst mich mal. Also, das ist nicht meins. Liebe Gemeinde, was kann ich als Pfarrer jetzt noch tun? Ich könnte mich jetzt an die Ausgangstür stellen und Ihnen wenigstens noch ein freundliches Auf Wiedersehen sagen, wenn Sie kopfschüttelnd und fluchtartig den Betelsaal verlassen. Nein, sowas und das im 21. Jahrhundert, Sklaven sollen wir sein. Eins kann ich allerdings nicht. Ich kann diesen Anstoß Jesu nicht aus der Welt schaffen. Es ist wirklich so gemeint, wie es dasteht. Es gibt keine exegetischen Tricks, die ich jetzt irgendwie anwenden könnte, um das Wort von Jesus so lange irgendwie umzuinterpretieren, bis es uns passt. Das Einzige, was ich vielleicht kann, ist, dass ich Ihnen dieses Wort Jesu ein wenig erläutere. Dass ich Sie mitnehme in die Zeit Jesu und dass wir uns dann miteinander dem stellen, was Jesus hier sagt und erwartet. Er sagt es ja übrigens zu seinen Jüngern. Also zu Menschen, die mit Jesus leben wollen, die sich an ihm orientieren wollen. Und ich hoffe, dass sie auch solche Menschen sind, Jünger Jesu, und dass wir jetzt deswegen Jesus eine Chance geben, zu uns zu reden. Was macht Jesus? Er spricht seine Jünger erst einmal ganz direkt an. Wer unter euch einen Knecht hat, einen Sklaven? So beginnt er. Wer einen solchen hat, der ist, sagen wir, ein mittelständischer Landwirt. Kein Großgrundbesitzer, der hätte verschiedene Sklaven gehabt. Die einen für den Acker, die nächsten für die persönliche Bedienung und die dritten für die Küche. Aber dieser hat einen für alles, also hat er einen Sklaven, also sagen wir es mal in moderner Sprache, ein mittelständischer Landwirt. Er hat so viel Geld, dass er sich leisten kann, irgendwo auf dem Markt eben nicht nur Kartoffeln zu kaufen, die hat er vielleicht selber, aber eben sich auch einen anständigen Sklaven zu leisten. Dieser eine Sklave wird überall da eingesetzt, wo man ihn braucht, eben zur persönlichen Bedienung in der Küche, auf dem Acker. Und es geht diesem Sklaven übrigens auch relativ gut. Er hat ein gutes Auskommen und er hat genug zu essen und zu trinken. Das Lebensnotwendige hat er. Und dann stellt Jesus in diesem Gleichnis eine rhetorische Frage. Also die Antwort ist dem Hörer sonnenklar. Wenn ein solcher Sklave nun von einem Teil seiner Arbeit, nämlich der Landarbeit, nach Hause kommt, würde dann sein Herr sagen, jetzt ist Feierabend, komm gleich und leg dich mit mir zu Tisch. Die Frage ist rhetorisch, jeder gebildete Mensch weiß, nein, und so sagen die Jünger innerlich mit, natürlich nicht, das ist doch albern, dann müsste der Herr ja jetzt selber an die Arbeit gehen und alles vorbereiten, einkaufen, kochen, putzen, Tischdecken, bedienen. Nein, das ist ja die Aufgabe des Sklaven. Dazu ist er ja da. Dazu hat ihn der Herr ja erst in den Dienst genommen. Und darum wäre es geradezu zu grotesk, wenn jetzt dieser Sklave am Ende auch noch einen Dank erwarten würde. Das ist der Auftrag, den er zu tun hat, ganz schlicht und einfach. Und deswegen ist das, was Jesus da erzählt, keine besondere Gemeinheit, sondern das ist einfach normal. Und soweit, denke ich, sind ihm die Jünger von Jesus auch ganz problemlos gefolgt. Dann aber verändert sich mit einem Mal ihre Lage grundlegend. Denn jetzt guckt Jesus sie an und sagt, so auch ihr. Und plötzlich sind die Jünger nicht mehr auf der Seite des mittelständischen Landwirts, der sich gerade bedienen lässt von seinem Sklaven, sondern sie sind auf der anderen Seite, auf der Seite des Sklaven. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und plötzlich wird ihre Jüngerschaftsroutine in Frage gestellt. Drei Fragen habe ich ausgesucht. Die erste, wer ist der Herr? Wir sagen ja Herr Bäcker und Herr Schmidt und Herr Jesus und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht alle in einen Topf stecken. Denn der einzige von diesen dreien, der wirklich der Herr ist, das ist Jesus. Wir bekennen das jeden Sonntag, haben wir eben auch. Wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und heute erinnert uns Jesus schlicht daran, was das heißt, dass er der Herr ist. So schickt er eben zum Beispiel seine Jünger am Ende seiner irdischen Dienstzeit in die ganze Welt, um alle anderen Völker auch zu Jüngern zu machen. Also, bei uns zu Hause würde man sagen, 12 Männeken sollen die ganze Welt erobern. Für Jesus, der demnächst am Kreuz hängt. Das ist schlichter Größenwahn. Das ist nur dann kein Größenwahn, wenn Jesus wirklich der Herr ist. Also nicht nur der Herr von den 12 Leuten, der Rabbi, dem sie nachfolgen, sondern wenn er wirklich der Herr der ganzen Welt ist. Dann ist der Auftrag vernünftig und normal. Denn dann gehört ihm die ganze Welt und dann sollen das bitteschön auch alle Leute mitkriegen. Sie, die Jünger, sollen deswegen taufen. Die Leute sollen also mit Jesus verbunden werden und sie sollen sie lehren. Und was sollen sie beibringen? Meine Konfis haben es mal auswendig gelernt. Lehret sie halten, was? Alles, was ich euch befohlen habe. Es ist also geradezu typisch für einen Jünger, dass er das hält, was Jesus sagt. Dass er das tut, was Jesus befohlen hat. Und nicht nur das, was ihm Spaß macht, sondern alles, was Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat. Das ist normal, das ist typisch Jünger. Wer tut, was Gott will, tut nichts Besonderes, sondern eigentlich das Normale. Umgekehrt wäre es so, wenn wir nicht täten, was Gott will, dann wäre das ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Ich hoffe, Sie merken, das Gleichnis von Jesus ist nicht ganz so skandalös, wie wir am Anfang vielleicht dachten. Skandalös ist vielmehr, dass es uns so skandalös vorkommt. Dass wir uns bei diesen Sätzen gleich mal aufregen. Aber wenn Jesus wirklich der Herr ist, der heilige Gott, der Schöpfer des Universums, der Erschaffer meines Lebens, wenn er mich mit seinem teuren Blut aus den Fängen von Hölle, Tod und Teufel herausgekauft hat, dann gehört ihm mein ganzes Leben wirklich. Und zwar ganz, nicht nur in bestimmten Teilen, die ich ab und zu mal auswähle, welche es gerade sind. Und dann ist Glaube kein Vertrag auf Gegenseitigkeit, sondern die Anerkennung Gottes als des Herrn der Welt. Dann ist Glaube kein Vertrag auf Gegenseitigkeit, sondern die Anerkennung Gottes als des Herrn der Welt. Du bist der Herr. Wer ist der Herr? Dieser Herr, so haben wir als erstes gefragt. Dieser Herr erwartet nun allerdings keinen blinden Kadavergehorsam. Aber Jesus fordert uns zu völliger Hingabe an Gott auf. Weniger geht nicht, sagt er. Wenn er der Herr ist, dann gehören wir ihm ganz. Und die zweite Frage, wofür diene ich ihm? Wenn wir getan haben, was wir zu tun schuldig waren, wenn wir also alles getan haben, was er uns befohlen hat, dann ist das nur recht und billig. Dann ist das für einen Nachfolger Jesu stinknormal. Und dafür gibt es keine kirchlichen oder gar göttlichen Verdienstmedaillen. Natürlich, wir haben die evangelische Gnadenlehre mit der Muttermilch aufgesogen. Wir haben es gerade noch mal gesungen. Die Werk, die helfen nimmermehr, sie können nicht behüten. Paul Speratus hat es gedichtet, der Reformator Ost- und Westpreußens, also da, wo unser Mutterhaus vor gut 100 Jahren mal entstanden ist. Aber leben wir auch, was wir da so singen? Ein Beispiel aus dem letzten Sommer. Es hat mich erwischt auf dem Weg nach Schwabach. Ich hatte zwei dienstliche Termine. Hier einen in Schwabach, einen. Hier war es ein bisschen spät geworden. In Schwabach lief die Sitzung bereits. Ich hatte es eilig. Und dann kam der Blitz. Mitten zwischen den Bäumen. Also, ich habe mich damit gerechnet und ich habe geschimpft. Also nur für mich erstmal, als ich dann da die Kelle sah. Okay. Ich bin doch die ganze Zeit ordentlich gefahren. Da könnten die Freunde von der Polizei doch jetzt mal großzügig sein. Ich bin doch ein anständiger Kerl und ich konnte doch jetzt gerade nicht anders. Was verbirgt sich hinter diesem Denken? Ich habe eine Belohnung erwartet. Ja, ich habe mich immer anständig verhalten, dafür kriege ich eine Belohnung und die tausche ich jetzt gegen den Fehler an der anderen Stelle ein. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich tue ja nur das, was ich zu tun schuldig bin. Und dafür gibt es keine Belohnung. Und Gott gegenüber ist das erst recht Unfug. Womit wollte ich Gott auch beeindrucken? Wenn ich im Lande unterwegs bin und nach der Hänselshöhe gefragt werde, dann erzähle ich von unserer großartigen Diakonissengeschichte, einer tollen Klinik, engagierten Bildungseinrichtungen, guten Gottesdiensten, einer wachsenden Zahl von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und dann kriege ich so ein bisschen Stolz in mir hoch. Mensch, was haben wir eine tolle Hänselshöhe. Aber ehrlich, was tun wir eigentlich Besonderes? Wir sagen Gottes Wort weiter. Wir beten. Wir spenden für Missionare. Wir kümmern uns um Kranke, und alte Menschen. Wir bieten jungen Leuten eine Heimat auf Zeit, in der sie Wichtiges für ihr Leben lernen. Aber in all dem tun wir doch nur, was wir zu tun schuldig sind. Und wer sich darauf etwas einbildet, ist schlicht im falschen Film. Der weiß nicht, wer er ist. Wofür diene ich meinem Herrn? Wofür dienen Sie Ihrem Herrn? Mit einem kleinen Seitenblick auf künftige Belohnungen in der Ewigkeit? Mit der Erwartung, dass Sie schon in diesem Leben wenigstens ein klein bisschen besser behandelt werden als die anderen? Jetzt sagen Sie nicht gleich, so denke ich nicht. Ich habe es schon oft erlebt. Wenn es mich erwischt, wenn ich plötzlich schwer krank werde, dann entsteht genau diese Frage. Warum ich? Denn ich habe dir doch immer anständig gedient. Ich habe mir doch für dich ein Bein ausgerissen. Ich bin sogar Diakonisse geworden oder diakonischer Mitarbeiter. Ich verzichte auf Gehaltsstufen und kümmere mich in der Hänselshöhe um die Menschen. Ich erwarte eine Belohnung und die Belohnung heißt in dem Fall, ich werde nicht so schwer krank wie die anderen. Ich kann Ihnen versprechen, wer nur für Jesus tätig ist, um etwas zu gewinnen, der wird unglücklich, unfrei, missgelaunt. Denn am Ende dreht er sich um sich selbst. Wer es aber tut, weil es in der Nachfolge von Jesus selbstverständlich ist, der hat in sich selbst, in seiner Tätigkeit die schönste Bestätigung. Ich darf es einfach tun. Ich bin in den Dienst genommen. Im Dienst für Jesus finde ich dann meine Bestimmung. Nicht erst jenseits davon, in irgendeiner extra Belohnung. Ich habe meine Ehre darin, dass mein Herr mich in den Dienst nimmt. Und von hier aus verstehe ich dann auch Jesu Wort vom unnützen Knecht. Nicht, das ist unnütz, was wir tun. Auch in Jesu Gleichnis ist die Arbeit auf dem Feld und im Haus ja nicht unsinnig oder überflüssig. Aber der Knecht kann sich darauf nichts einbilden. Er hat seinen Wert aus sich heraus. Der Herr hat ihn gekauft. Der Acker gehört seinem Herrn. Die Früchte, die er erntet, auch essen darf, all das gehört seinem Herrn und darin hat er seinen Wert. Der frühere württembergische Landesbischof Gerhard Meyer schreibt dazu, das alles macht demütig. In einem Handbuch der Jüngerschaft ist Demut ein wichtiges Kapitel. Eins, das uns, ich schließe mich wirklich mit ein, das uns zugegebenermaßen außerordentlich schwer fällt. Demütig ist nach Auskunft eines Lexikons übrigens der, der die Gesinnung eines Gefolgsmanns, eines Dieners hat. Nun hoffe ich, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Dass Sie den Anstoß von Jesus nicht gleich vom Tisch gewischt haben. Dass Sie sich dieses Wort von Jesus so sagen lassen, dass Sie wieder in die rechte Wirklichkeit Gott gegenüber hineinfinden. Und wenn ich nun zum Schluss als Drittes frage, wie ist der Herr? Dann will ich von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht zurücknehmen. Aber so sehr uns das Gleichnis von Jesus in die Demut führt, Jesus vergleicht nur uns mit einem antiken Sklaven. So auch ihr. Er sagt aber nicht, dass Gott ein Sklavenhalter ist. Denn der Gott, der das Recht hat, uns wie rechtlose Sklaven zu behandeln, das ist gleichermaßen der, der uns unverdientermaßen reich beschenkt. Das müsste er nicht, aber er tut es. In seinem Sohn Jesus Christus schenkt er uns seine Liebe. Er übernimmt unsere Gebundenheit. Er verhilft uns zum ewigen Leben. Das alles aber eben geschenkweise. Nicht, weil wir einen Anspruch darauf hätten. Weder die Größe meines Glaubens noch die Größe meines Dienstes macht mich vor Gott irgendwie jetzt besonders wertvoll. In der Begegnung mit diesem Herrn hört jedes Rechnen auf. Und ich denke, wenn wir nur ansatzweise begreifen, wie umfassend Gottes Gabe ist, wie groß das Geschenk ist, das er uns macht, wie unverschämt gnädig er ist, dann wird uns die Haltung des Sklaven in Jesu Gleichnis vielleicht leichter verständlich und auch zu unserer eigenen. Was wir im Dienst für diesen Jesus tun können, da wäre es geradezu vermessen, das jetzt auf irgendeine Waage zu legen. Ja, das gibst du mir und das tue ich jetzt für dich und da müssen wir das irgendwie in eine Waage bringen. Es wäre geradezu vermessen, jetzt Gott gegenüber Ansprüche zu stellen. Das passt einfach nicht mehr. Dem Herrn Jesus, der gekommen ist, um uns zu dienen, der sein Leben als Lösegeld gibt, dem jetzt nicht unser ganzes, aber eben auch manchmal kümmerliches Leben ganz hinzugeben, das allerdings wäre anstößig. Zum Schluss ein Bild. In Uppsala. Wissen Sie, wo das ist? Das ist in Schweden, eine berühmte Universitäts- und Bischofsstadt. Da befindet sich im evangelischen Dom, also an einer sehr zentralen Stelle, eine Grabplatte mit dieser Aufschrift. Oben drüber steht der Name des Verstorbenen, Nathan Söderblom. Dann stehen darunter die Lebensdaten 1866 bis 1931. Und dann folgt der schwedische Text von Lukas 17, Vers 10. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Da steht ein Name, denn Gott ruft uns beim Namen. Da stehen die Lebensdaten, denn Gott ruft uns ins Leben und er beruft uns auch wieder ab. Und dann kommt nur noch Lukas 17, 10. Hier steht nichts davon, dass hier der begrabene Erzbischof gewesen ist, Professor für Theologie und Religionswissenschaft, Liederdichter von Gesangbuchliedern, hat Luthertexte ins Schwedische und dann auch nochmal neu komponiert, dazu den Texten neue Melodien geschrieben. Er war einer der wichtigsten Vorkämpfer für die weltweite Einheit der Kirche, gerade in schweren Zeiten. Und er sagt, das soll am Ende hier stehen. Ich bin nur ein Knecht, der das getan hat, was er seinem Herrn zu tun schuldig war. Ob wir auch solche Knechte sind? Amen. Herr Jesus, du würdigst uns. Du hast uns lieb und opferst dein Leben für uns. Vergib uns, dass wir manchmal so kleinlich werden und anfangen zu rechnen. Danke, dass du uns heute Morgen nochmal die Augen öffnest für die Größe dessen, was du uns schenkst und dass wir mit unserem Leben dir das einfach, ja, uns einfach dir hingeben dürfen, dass du uns nimmst und brauchen kannst. Danke dafür und vergib uns unsere Kleinlichkeiten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.